Man müsste fast Prost Neujahr sagen, dieser Tatort wäre eigentlich am 1. Januar gekommen, aber der kam jetzt. Und Kai Korthals ist wieder da. Richtig creepy guy. Sarah Brandt kriegt richtig Muffensausen. Und Klaus Borowski, seine Olle, wird entführt. Wo kommt die überhaupt her eigentlich? Jetzt ist sie jedenfalls da, gleich ist sie wieder weg. Borowski hat richtig zu kämpfen da mit der ganzen Psychonummer. Macht aber so eine Nummer aus Bronson plus Columbo ist gleich Borowski. Das hören wir uns jetzt mal an, wie wir das fangen.
Ich bin bereit, Bruno, wenn du bist.
Ich bin auch bereit. Ja?
Hast du dich heute richtig vorbereitet?
Ich habe mich richtig vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt schon ein paar Bierchen getrunken und hatte Besuch bekommen zu Hause.
Und jetzt eben gerade habe ich gedacht, wir müssen die Folge absagen, oder was? Weil
ich schon so Larifari rede, oder?
Nee, weil du gesagt hast, wir können noch heute nicht bringen, weil du weißt den Bodycount nicht.
Ach so, ja, Bodycount. Machen wir gleich zuerst.
Bodycount.
Eine Tote, was?
Eine Tote und wir wissen halt nicht, was mit die Omis ist.
Ja, dann haben wir.
Naja, zwei Omis, weil er hat da irgendwie gesagt, jetzt wohnt er bei der Omi, er war vorher bei einer anderen Omi, die war auch total nett oder so. Keine Ahnung. Die sitzt da als mumifizierte Leiche irgendwie wahrscheinlich.
Jetzt haben wir den Buddy Count, so, wir haben zum allerersten Mal vor der Begrüßung gemacht. Hallo, Hoshi.
Hallo, Bülli.
Wir machen den Tatort-Podcast und heute haben wir Folge 964 im Tatort Kiel. Kiel bedeutet, Borowski ist wieder unterwegs und der hat die Sarah Brandt mit im Schlepptau, wie immer. Und die Rückkehr des stillen Gastes heißt der Tatort. Und der war schon mal da, der Bösewicht, den wir heute erleben durften.
Und du hast dir gleich beide Folgen hintereinander reingeguckt.
Ich hab mir die hintereinander reingepfeffert.
Das ist gut, weil dann kann ich dich bestimmt auch dann mal ein bisschen fragen.
Ja, mal gucken, wie viel mein Wissensgrundlagen. Ich vermische vielleicht auch beide Fälle.
Und wie viele Tote gab es denn im ersten Fall?
Oh Gott, also der hat mehrere Frauen umgebracht, auf jeden Fall. Also er hat, glaube ich, drei oder zwei Ladies auf mir wissen.
Also ist ja schon so eine Art wie ein Serienmörder gewesen, ja, ne? Und der Kai Korthals ist bekannt als der durch die Wandgeher. Nicht genau, der durch die Türgeher, sondern der durch die Wandgeher. Ja. Der kommt einfach durch die Wand, ne?
Ja, genau.
Also es war schon auch ganz schön unheimlich.
Ja.
Und wir haben auch ein bisschen was zu feiern eigentlich, weil der Tatort ist genau am 30. November 45 Jahre alt geworden. Am 30. November 1970 kam der allererste Tatort Taxi nach Leipzig mit Kommissar Trimmel aus Hamburg.
Mhm.
Und jetzt genau am 30. November.
45 Jahre.
Ja.
Können wir dann auch zu unserer 65. Podcast-Folge ein Jubiläum feiern?
Nee, aber wenn wir 45 Jahre feiern, dann.
Naja, weil sonst hätten wir nächste Folge ein Jubiläum machen können. Weil für mich ist das ja nicht so rund, die Zahl.
45? Naja.
No. Jahre, ja. Folgen ist ja weiter andere, oder?
Ja. So sieht's aus. Und die Folge kam jetzt so ein bisschen daher mit ohne Rätsel, ohne klassischen Mord, sondern Korthals versus Borowski.
Ja, zuallererst dachte man ja, er legt sich mit Kollegin Sarah Brandt an, denn die hat er ja in dem ersten Teil beackert.
Also ein bisschen sein letztes Opfer fast, wa?
Ja.
Bevor er dann verschwunden ist.
Genau, und ich habe mir den ersten nochmal angeguckt, denn er ist ja verschwunden.
Mhm.
Der hat sich mit der Axt in den Hals gehackt, um sich umzubringen, hat aber nicht gebracht.
Und ist weggelaufen.
Nee. Dann wurde er von einem Krankentransport abgeführt oder abgefahren, ins Krankenhaus gebracht. Die letzte Szene des ersten stillen Gastes war so ein Gefängniskrankenhaus. Und als die Tür aufging von den Wärtern, waren so die die Notarzthelfer waren lediert.
Ja. Und Korthals war weg.
Genau.
Und nun ist er wieder da.
Jetzt ist er wieder da.
Und fängt ja auch schon mal geil an, muss ich sagen, da mit der Szene am Strand. Da konnte man sich schon richtig freuen, dass da was los ist, oder?
Wie jetzt fängt der davor schon an?
Ja, mit Eheszene meinst du, oder was?
Nee, diese Theatreske. Da kamen noch die Credits und dann wurde erstmal die Frau auf der Couch und er macht Löcher in den Kühlschrank. Das sieht man ja, vor schwarzem Grund, wie so ein Musikvideo sozusagen.
Mhm. Dann war sie am Strand im geschlossenen Kühlschrank hintransportiert. Der Kühlschrank geht auf und sie steht im gleißenden Sonnenlicht am Meer. Die Frau hat aber leider einen Sprung in der Schüssel. Mhm. Kann nicht so richtig sagen, was da eigentlich los war. Und verblutet denn, weil ihr Kind aus dem Bauch geschnitten wurde.
Ja, aber es passiert später. Erstmal begegnet sie unseren Kommissaren und erzählt mit großer Sorgfalt umgarnt, damit diese geistig umnachtete Frau auch da irgendwas von sich gibt, muss sie halt mit Samthandschuhen angefasst werden. Und dann kriegen sie aber aus ihr raus, dass da wahrscheinlich unser Kai Korthals hintersteckt.
Er ist wieder da. Und Sarah Brandt hat gleich richtig Schiss.
Schließt sich ins Klo ein.
Und hat auf jeden Fall erstmal einen Kaffee unter der Klotür geschoben bekommen.
Ja.
Und ich habe mir ggerade jetzt ein Bier aufgemacht. War wieder mit Tränkefeinkost.
Ich mach mir auch eins auf. Also nicht, dass ich schon eins auf hätte.
Das ist so ein cooler Laden hier in Berlin in der Boxhagener Straße.
Wir trinken Lille. Lille läuft.
Ja, und das ist ein richtig Kieler Bier.
Okay.
Sarah Brandt hat ja wahrscheinlich in der Folge selber einen Flensburger getrunken. Jedenfalls sah es so aus, was da bei ihr auf dem Tisch stand, da im Keller, wo sie recherchiert hat. Aber mit Tränkefeinkost gibt es halt kein Bier aus Großbrauereien. Deshalb gibt es da auch kein Flensburger. Weil als ich heute nämlich drin war, kam so ein Typ rein und sagt, habt ihr Schultheiß? Nee, wir haben kein Bier von Großbrauereien. Gibt es nur das besondere Bier.
Okay, und das hat 5,7%.
Besondere Limo da und besondere Wodkas. Oh.
Na, als der Laden aufgemacht hat, das fand ich ja so witzig, da stand draußen die Kreidetafel, da stand kein Sternburg, kein Wodka Gorbatschow.
Kein Schultheiß hätten sie noch aufschreiben können.
Ja. Wäre die Tafel zu lang für die ganzen Biere, die sie nicht haben.
Ja, weil mir schmeckt das richtig lecker, das Lille. Also das ist vollmundig, so richtig vollmundig, aber nicht so süffig wie jetzt so ein Schultheiß oder so.
Herb, ich würde es herb nennen.
Das geht ordentlich runter.
Also ich habe gerade einen Kindle getrunken, Jubi, und das danach ist auf jeden Fall würzig.
Borowski will heiraten.
Ja!
Wir lernen in dieser Folge Borowski mal von einer ganz anderen Seite kennen. Also sonst ist er ja schon immer der Professionelle. Und jetzt ist er jetzt aber mal ganz privat. Will heiraten, er erzählt auch einen Schwank aus seiner Vergangenheit und so. Was daran ja auch interessant ist, wir haben ja Borowski mal im Kino gesehen und uns auch das Interview danach angehört mit Axel Milberg, wo es auch so ein bisschen darum ging, dass versucht wird, gerade beim Borowski den ganzen Ballast, der über die Folgen aufgebaut wird, ein bisschen weniger zu machen. Aha. Also nicht so viele Komponente mitzuschleppen, die in der nächsten Folge wiederkommen müssen und so weiter. Und hier in der Folge wurde auf ganz schön viele Sachen auch wieder zurückgegriffen. Alleine in den Erzählungen Borowskis gegenüber der Mutter von seiner Angetrauten,
dieser Junge. Ja, Hintergrund.
Und Matthias Sell hat es so ein bisschen ausgemacht als ein Versuch, halt ganz viel Bedeutungsüberproduktion zu erzeugen. Ja, um diese Erzählung auch dichter zu machen.
Ja, ist aber jetzt kein Vorwurf, ist bloß eine
Feststellung. Wir dürfen wahrscheinlich aber auch uns sicher sein, dass das jetzt in der nächsten Folge, dass dieser Ballast auch wieder abgeworfen wird, weil Frieder Jung ist ja nun auch wieder weg denn
jetzt. Ja, das sah ja schon danach aus, dass wenn sie jetzt nicht mehr auftauchen sollte im nächsten Borowski, würde uns das nicht stören, weil das war ja schon sozusagen eine Trennung und ein Entledigen dieser Beziehung. Also in filmischer Hinsicht, in Entledigen, so möchte ich das auf jeden Fall nicht formulieren.
Obwohl ich es auch nicht ganz verstehen kann, wie Frieder Jung am Ende reagiert hat ihm gegenüber.
Im Fahrstuhl damals.
Ja. Er hat ihr Leben gerettet und sie war ziemlich sauer gewesen und fand seine Polizeiarbeit dreckig und dass dieser Schmutz immer an ihn haften würde, dass der Job ihn nie loslässt. Auf der anderen Seite, ich meine, Frieder Jung, die hat ja auch mit ein bisschen dunkle Seite von Menschen zu tun, als auch ehemalige Polizeipsychologin, die sehr in vergangenen Folgen, glaube ich, auch eingeführt wurde in den Borowski.
Mhm.
Und deshalb war der Vorwurf eigentlich ein bisschen unfair. Ich meine, sie schleppt auch viele Geschichten da.
Das meine ich ja auch. Wenn, stell dir mal vor, sie hätte jetzt irgendwie was einen Kindergärtner als Freund, oder? Dann könnte er ihr diesen Vorwurf machen, Alter. Also das fand ich auch ein bisschen ungerecht, muss ich sagen, weil natürlich hat der eine größere Last zu tragen als der andere, aber ich finde, wenn man füreinander da sein sollte, dann sollte man das auch irgendwie von Anfang an mit akzeptieren. Naja, keine Ahnung.
Auf der anderen Seite hat auch Borowski am Ende nicht gerade viele Anstalten gemacht, um sie noch bei sich zu halten. Wahrscheinlich war ihm das irgendwie auch klar, dass das jetzt so ein Bruch gewesen ist, der die Beziehung auf immer belasten würde. Diese Extremsituation der Entführung.
Oh, ich muss aufpassen, dass ich das nicht mit irgendwelchen Filmen vermische, weil ich habe schon mehr 18 Jahre Gülle geguckt und bitte zurück zum Tatort. Rette mich.
In dieser Folge auch ein Motiv, was uns nicht ganz unbekannt ist, also so ein Story-Motiv, dass der Täter eine nahe Person eines Kommissars entführt, um eine andere Person freizupressen. Hatten wir zuletzt gehabt in Stuttgart, als die Eltern des getöteten Kindes ja den Verbrecher freipressen wollten, der ihr Kind getötet hat. Indem sie vom Boot die eigene Tochter entführen.
Ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähnliches
Setting auch wieder. Ja. Und auch in dieser Stuttgarter Folge war das ja schon auch so ein Versus-Spiel. So Kommissar gegen diese Eltern. Ja. Und auch hier haben wir wieder dieses Versus.
Das fand ich insofern doch spannender als bei Lannert und Boots, weil halt eine bekannte, etablierte böse Figur war.
Na.
Also den stillen Gast, den kennen wir ja nun, und seine Methoden, und die hat er hier halt nochmal verwandelt und auf Borowski angewandt. Und das fand ich dann insofern spannender als bei Lannert und Boots, weil das halt jemand ist, vor dem man schon ein bisschen Schiss hat.
Und du hast ja jetzt beide Folgen hintereinander gesehen.
Egal.
Und was ja so ein bisschen in der Folge jetzt passiert ist, die erste Folge lief 2012, Tatort 842.
So lange her?
Ja, ist schon ein bisschen her. Ist, dass jetzt Kort halt sein Muster geändert hat. Also vorher war der durch die Wandgeher und so ein Serienmörder von Frauen. Und jetzt auf immer hat er...
Ist er immer noch so durch die Wand gehe, aber hat andere Prinzipien. Andere, weil er hatte ja so ein Beuteschema, Schneewittchen. Ja. Also der hatte schon mal die Schwarzhaarigen, deswegen auch die Sarah Brandt ausgesucht.
Ist dieser Musterwechsel für dich nachvollziehbar gewesen oder war das okay für dich, wenn du jetzt die erste Folge siehst und im Gegensatz dazu die zweite Folge?
Also ich als besoffener Penner muss sagen, aus meiner Sicht heraus fand ich das schon nachvollziehbar.
Und ist es dann auch so, dass du sagen würdest, der zweite Teil jetzt kommt an den ersten Teil ran? Oder sind da Qualitätsunterschiede für dich?
Boah.
Wir haben ja auch, was interessant ist, denselben Drehbuchautor im ersten und im zweiten Teil. Und der dritte Teil ist ja wohl schon in der Mache. Da wird schon geschrieben.
Also ich fand es schwierig, weil ich kannte den ersten schon und habe ihn geguckt, obwohl ich wusste, was passiert. Und den zweiten hinterher, den kannte ich noch nicht. Ich fand ihn jetzt nicht spannender als den ersten, weil der erste war für mich eine neue Erfahrung. Nun war ich mir dessen bewusst. Aber ich fand es halt schon geil,
dass es einen zweiten Teil gibt.
Und doch, was da passiert ist. Also dass Borowski die Brand verarscht und sagt, hey, ich habe ihn nicht zu Hause, ich verrate ihm mein Geheimnis nicht. Und sie dann wiederum ihn verarscht und er sie verarscht. Also war schon ein schöner Plot-Twist. Also so ein doppelbödiges Meta-Ebenen-Spiel, also dass sie alle miteinander gespielt haben, das war schon irgendwie eine schöne Nuance, die sie dazu getan haben.
Wäre ja wahrscheinlich so komisch gewesen, wenn man dasselbe nochmal gemacht hätte.
Ja.
Und interessant, was du jetzt gerade erwähnst, ja, diese... Du
Psychotricks jetzt, miteinander, alle.
Du würdest das Bronzenmoment nennen eigentlich, oder?
Ja, schon. Also ich wollte einfach härtere Sachen. Borowski war dann auch mal noch zu diszipliniert und wollte auch...
Sehr aber legitim. Das wäre halt auch Borowski gewesen. Ich glaube, der hat gewusst, dass er mit roher Gewalt bei dem Typen nicht durchkommt, oder?
Ja.
Also der musste halt ein Psychospiel spielen.
Hat er dann die Psychiaterin
und übernommen. Und der hat ihn ja trotzdem ganz schön malträtiert. Also der hat ja ordentlich auf die Fresse gekriegt.
Ja, ja. Fand ich sehr unterhaltsam, Alter, die Beizehen. Und ein bisschen Lausbubentricks waren ja natürlich auch dabei. Borowski Markenzeichen ist ja auch immer ein bisschen Verarschung. Und den hat er dann angewandt im Zwiegespräch, als Sarah Brandt geklingelt hat an seiner Tür. Da hat er auf einmal angefangen mit dem Baby ist ja nicht seins. Also das sind diese lausbübischen Dinge, die
so
von Borowski...
Meinst du so, das sind Columbo-hafte oder was?
Nee, Borowski-hafte. Naja, Columbo und Bronson ist Borowski.
Ja.
So können wir das mal formulieren.
Trotzdem hat Sarah Brandt ihn scheinbar durchschaut in seinen Moves.
Aber er hat sie aber wiederum durchschaut.
Dass er wusste, dass sie ihm folgen.
Ja, das war ja natürlich wieder eine Erfurt-Beschattung.
Waren die direkt dahinter immer? Oder war da nicht
nee, aber Auto zu Beginn, dass diese Dreierkolonne ist für die Inszenierung wichtig. Wahrscheinlich auch, dass der Zuschauer das alles wahrnimmt, dass da eine Beschattung stattfindet. Aber Borowski ist ja nicht so doof, weil er selber Polizist ist und bestimmt auch schon hier und da mal jemanden beschattet hat, wenn da die Autos wechseln. Und er hat es ja auch mitgekriegt. Also war dann. Also ich unterstelle dem Borowski, dass das alles geplant war, seitdem er seinen Ausweis abgegeben hat. Als er dem Chef seinen Ausweis auf die Brust geklatscht hat, war das alles die Strategie von Borowski, weil er sich ja wahrscheinlich gesagt hat, mit dem Baby ist alles auch, um ihn zu verarschen, dann spiele ich die Karte zurück und mache daraus meinen Plan, dass unser stiller Gast in seine Wohnung rennt. Und dann gab's die Wohnung, Alter. Ein richtig krasse James-Bond-Vehikel oder was?
Mit dem Fahrstuhltür.
Ja.
War schon unheimlich mit der Heimtür. Das Team um diesen Tatort ist auch jetzt nicht ganz frisch gewesen. Die vor allen Dingen auch die Regie, Claudia Garde, die hat schon eine Menge Borowski-Tatort gemacht und war auch schon beim Leipziger Tatort Niedere Instinkte dabei. Das war der allerletzte Leipziger Tatort, für den Drehbuch auch Sascha Arango geschrieben hat. Und was bei dem Leipziger Tatort auch interessant ist, da wurde... Ja, so ein bisschen diese vierte Wand fallen gelassen. Die vierte Wand, wenn der Kommissar direkt zum Zuschauer spricht. Ne? Hatten wir ja in diesem
Leipziger Tatort. Ach so, als er ein Bier getrunken hat.
Und
gleich zu Beginn
in der überfluteten Wohnung und auch am Ende nochmal irgendwie hat er in die Kamera gegrinst, bevor er sich auf Tomala geworfen hat. Und da haben die beiden schon zusammengearbeitet und auch jetzt hier in diesem Tatort haben wir ja so ein bisschen dieses Fallenlassen der vierten Wand gehabt in dieser krassen Fahrstuhlszene. Wir haben sie uns beide gerade vorher nochmal angeguckt und durchschaut. Also wir kamen ja fast nicht dahinter. Du meinst, da war ein krasser Kameratrick am Laufen?
Nee, ich habe gemeint, da wäre ein Schnitttrick, aber dann bist du auf die einfachere Version gekommen. Und zwar das Spiegelbild durch einen Darsteller. Versucht es mal zu formulieren, bitte.
Wenn die Kamera sich hinter dem Schauspieler befindet und der Schauspieler geht auf einem Spiegel zu und tritt sich selber gegenüber, dann müsste man ja in dem Spiegel dann auch die Kamera sehen, die sich ja hinter dem Schauspieler befindet. Das war aber nicht der Fall gewesen und wir haben ja erst überlegt, mein Gott, wie haben sie das gemacht, Bluescreen.
Er hat sich ja auch noch zwischendurch gebückt und da dachte ich, da wäre ein Schnitttrick.
Und da ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen, dass das wahrscheinlich einfach ein durchsichtiges Glas gewesen ist und die Person, die mit dem Rücken zur Kamera stand, eine andere Person war als Kai Korthals, der mit dem Gesicht zur Kamera entgegenlief.
Richtig schlau inszeniert, Alter.
Und in dem Moment hat eben Kai Korthals direkt in die Kamera gesprochen, direkt in den Zuschauer. Also er hat in den Spiegel gesprochen, aber er hat natürlich halt direkt in die Kamera geguckt.
Sie glauben, sie sind besser als ich.
Aber big up für diesen Kameramove. Ja. Big up an Philipp Peschlow, der die Kamera gemacht hat. Also sehr geil gewesen. Überhaupt die Kamera fand ich
ziemlich gut. Ja, und aber auch, das ist ja auch die Art der Inszenierung, also immer diese Close-ups auf diese Fahrstuhlmaschinerie. Also ich hab dann gleich zuallererst gedacht, okay, dem Fahrstuhl, ein Fahrstuhlabsturz muss das sein. Einfach nur deswegen habe ich das gedacht, weil ständig diese Maschinerie der Mechanik vom Fahrstuhl gezeigt wurde, aber die war ja nur schon gepflanzt, damit man später ernten kann, wie er sein Heimkabel da hat. Diesen Mechanikarm, der aus der Wand kommt.
So wurde der Fahrstuhl uns schon eingeführt.
Ja.
Zwei Männer im Ausnahmezustand, Boro war verletzlich, Boro sah auch ein bisschen anders aus diesmal mit seinen Bärtchen.
Ja,
fand's auch einen
Spruch.
Ja, ich hab's einen Spruch.
Hat ja, der Chef hat doch gesagt, irgendwie sehen sie jünger aus.
Interessant ist ja auch, das war ja gerade jetzt im November gewesen, das ist ja dann auch immer der Movember, ne? Der Mustaschen-November, wo sich Leute, um auf Hodenkrebsprävention aufmerksam zu machen,
aber, den ganzen November lang nichts tun.
Ein Schnurrbart stehen lassen. Doch.
Nee, eigentlich würde Nick Chiller laufen.
Das ist ja der nächste Punkt, dieser Tatort wäre eigentlich am Neujahrsmorgen gekommen. Das hat man auch gehört in dem Tatort selber, da wurde kurz frohes Neues gewünscht, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht, ob da andere...
Achso, das war ja Silvester-Tatort. Ja. Zu Beginn war ja auch, der hat ja in der alten Omas Wohnung die Silvester-Raketen.
Ja.
Und Borowski ist ja auch mit ihr im Bett gelandet, auch ein bisschen bedingt durch Suff. Also so war ja für mich die Einleitungsszene zu interpretieren.
Ob man da jetzt so nachträglich dann doch noch die stärkeren Silvestermotive rausgeschnitten hat, weiß ich nicht.
Nee, ich dachte bloß, weil du im November meinst, das wäre ja nicht im November gelogen. Nee,
aber nun war es im November.
Ja. Aber gerade noch so.
Ja.
Weil November ist Ende. Könnten wir abrasieren. Ich lasse ihn dran.
Und wie läuft's ab?
Was ist
vielleicht
los?
Vielleicht sollten wir mal uns Tape anhören jetzt.
Ach, wir haben noch ein Tape.
Yo!
Zugespielt und abgespielt. Michis mörderische Meinung.
Hallo und herzlich willkommen mal wieder. Schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße an die Zuhörer. Ich bin der Micha und ich möchte euch heute einen Film ans Herz legen aus dem Jahre 1960. Die meisten werden ihn zumindest vom Titel her schon kennen. Der Film ist von Alfred Hitchcock und heißt Psycho. Ich will gar nicht so viel erzählen eigentlich zu Psycho. Hitchcock hat den damals gedreht, irgendwie, weil er was Neues schaffen wollte und hat es auch tatsächlich geschafft und hat in meinen Augen eigentlich den Psycho-Thriller damit begründet. Also unter anderem wegen Hitchcock saßen wir jetzt da am Sonntag vor der Glotze und haben uns ordentlich gegruselt. Es gab tatsächlich einige Parallelen oder ein paar Anspielungen in diesem Film. Achtung, übrigens, große Spoiler-Gefahr. Aber Norman Bates, eine der Hauptfiguren des Films, Psycho, unterhält sich immer gerne mit seiner toten Mutter. Genauso wie Kai Korthals mit dieser fiktiven Oma spricht, in deren Wohnung er ist. Außerdem verkleidet sich Norman Bates gerne als seine Mutter, so wie Kai Korthals dieses Kleidchen von der Frieda Jung trägt. Das könnte natürlich jetzt auch einfach Zufall sein. Wäre da nicht eine bestimmte Szene, Und zwar erzählt Borowski der Mutter von Frau Jung, wie er Verbrecher werden wollte und dann irgendwann Beamter wurde. Das ist eine nette kleine Szene, die so schon vorweggreift, was noch kommen wird, was ich ziemlich cool fand. Und in diesem Gespräch erwähnt er, dass er die Vorlesung eines Kriminalpsychologen besucht. Und dieser Psychologe heißt Professor Arbogast. Und Arbogast wiederum ist eine wichtige Figur in Psycho. Da schließt sich der Kreis. Also ich bin mir sicher, die Parallelen sind gewollt. Ob jetzt die Bluttropfenszene im Fahrstuhl auch eine gewollte Anspielung auf Schweigen der Lämmer ist, das traue ich mich jetzt nicht zu sagen. Was mich eigentlich auch noch viel mehr interessiert, ist, wieso dieser Kai Korthals jetzt in diesem zweiten Teil auf einmal in so einem hipsterigen Retro-Style daherkommt. Der sieht ja nicht aus, als wäre er erst seit 3 Jahren verschwunden, sondern schon seit den 70ern. Konnte ich nicht nachvollziehen. Was mich noch mehr beschäftigt hat, ist, wo um alles in der Welt kommt auf einmal diese Frieda Jung so plötzlich wieder her? Die ist vor Jahren, also wer die nicht kannte, das war die frühere Partnerin von Borowski. Also die hat als Kriminalpsychologin mit ihm zusammengearbeitet und die waren dann auch ein Paar. Und sie wollte aber nichts mit Polizisten zu tun und hat ihn dann in Norwegen, an einem Fall in Norwegen, verlassen. Und jetzt kommt die auf einmal so, ohne irgendwie weitere Erklärung, auf einmal ist sie wieder da und vor allem dann halt auch nur, um entführt zu werden und ihn am Ende des Films zu verlassen. Fand ich sehr unschick vom Drehbuchautor. An den habe ich übrigens noch 2 weitere Fragen, und zwar, wie schafft es Borowski da gegen Ende, dass er den Korthals so unentdeckt verfolgen kann und dann auf einmal auftaucht am Fahrstuhl? Und die andere Frage ist, was war das überhaupt für ein seltsamer Stunt, den er da gemacht hat? Also dieser absichtliche Unfall, das hätte doch auch locker nie ins Auge gehen können. Also das war eine nicht so clevere Borowski-Aktion. Er ist ja sonst recht bekannt für seine cleveren Aktionen. Das war, fand ich, keine. Und last but not least, was ist das für eine seltsame Nervenklinik, in der den Leuten nicht auffällt, dass eine der Insassen bereits 5 bis 6 Monate schwanger ist? Die ist immerhin unter ärztlicher Aufsicht, da müsste das doch auffallen. Da hätte man auch im Drehbuch vielleicht einfach schreiben können, naja, die Frau ist jetzt ein Jahr lang entführt gewesen und in der Zeit wurde sie halt schwanger oder so. Hätte nicht so viele Fragen aufgeworfen, oder zumindest bei mir jetzt nicht, keine Frage aufgeworfen, und wäre insgesamt vielleicht eleganter gewesen. Da frage ich mich schon, was hätte jetzt der Drehbuchautor zu all diesen Vorwürfen zu sagen? Wahrscheinlich würde er sagen, ich bin kein schlechter Autor. Aber da kann ich nur noch eins draufsetzen, eine Kritik aus dem Tatortfans.de Kommentaren von Ilona. Und zwar schrieb diese, sehr spannend bisher, allerdings passt das von Borowski geplante Spargelrisotto nicht in die Weihnachtszeit. Nimm das, Drehbuchautor, oder wer immer das eingebaut hat in den Film. Denn sie hat meiner Meinung nach recht, die gute Dame. Spargel ist eher ein sommerliches Gericht. Was mich zu der Frage bringt, was, liebe Podcaster, ist eigentlich euer traditionelles Weihnachtsfestmahl? Was mögt ihr da am liebsten? Was gibt's immer? Würde mich mal interessieren. Gesagt sei noch, dass Borowski ja eigentlich auch nicht zur Weihnachtszeit spielt, sondern an Neujahr. Und der Film hätte ja auch an Neujahr kommen sollen. Aber dank der ARD und ihrer merkwürdigen Programmplatzrumschieberei in letzter Zeit hatten wir diesen Monat am 1. November bereits Weihnachten und nun zum Ende November hin schon Neujahr. Dafür darf dann am 1.1. der Till Schweiger ordentlich rumböllern, wenn sich die ARD nicht schon wieder anders überlegt. Es war jetzt keine Eins mit Sternchen, aber es war spannend, es war gruselig, es war insgesamt sehr unterhaltsam und es war auch gut gespielt. Ich fand's schön. Es gibt allerdings Leute, die sehen das anders und haben für mich auch schon die richtige Schublade. Für euch vielleicht auch da in Berlin und sonst wo. Der Franz hat auf tatortfans.de gepostet, das ist kein Krimi, sondern ein Psychothriller, der nichts an einem Sonntagabend zu suchen hat. Wer den heutigen Film genossen hat, ist selbst psychisch krank. In diesem Sinne, zurück in die Klapsmühle nach Berlin. Das war für euch Mad Maniac Michi aus der Zelle 13. Adios.
Ich bin so dankbar, dass der Michi da noch ein bisschen was Schlüsselreize oder so.
Ja, das waren mal richtig fundierte Infos.
Der hat richtig nochmal so Fragen gestellt.
Ja.
Die Psychothriller, ja, muss ich halt direkt mal was sagen, Alter. Ich habe ja bei dem Konsum des Films mir Gedanken gemacht, dass warum sollte nicht sowas öfter passieren? Also so ein Intro zum Beispiel mit düsterer Musik und Close-Ups von irgendwelchen Fahrstuhlmechaniken oder dergleichen, Alter. Einfach mal Spannung aufbauen durch die visuellen Bilder. Nicht immer diese locker flockige Soko-Nummer, sondern diese gruselige, was ja nun eigentlich nicht irgendwie jugendgefährdend ist.
Ja, aber ist schon auch komisch. Also ich denke mal, viele Leute haben das so gesehen, wie der Typ, den Michi als Letzte zitiert hat. Denn das haben auch nur in Anführungszeichen 8,5 Millionen Leute eingeschalten. Was aber immer noch ein Viertel gewesen ist von allen Fernsehzuschauern. Also so schlecht jetzt auch nicht. Aber vielleicht waren trotzdem einige ein bisschen abgeturnt von der Psychonummer schon im Vorhinein. Weil ich wüsste jetzt nicht, was im Programm sonst noch lief, was jetzt so starke Konkurrenz gewesen wäre. Ja. Ich mache mir jetzt mal das zweite Bier auf.
Ja.
Und ich habe mir jetzt noch einen Hamburger geholt. Wildwuchs heißt das. Das ist ein Starkbier mit 7,9%. Also
ach, du halt Scheiße.
Dran, dann freust du dich das schon. das heißt...
Ich sag schon mal Tschüss.
Bock Orange.
Okay.
Und das hat dann wieder diese typische Mandarina Bavaria Hopfen. Das heißt, das wird so ein Zitrusaroma haben und hat ordentlich Umdrehung.
Aber ich habe jetzt alles vergessen, was der Michi erzählt hat.
Der hat auf jeden Fall gefragt, was wir jetzt zu Weihnachten essen würden, wenn nicht, oder zu Neujahr.
Ach so, Spargel. Der war ja so schlau und diese Psycho-Vergleiche.
Ich habe mich auch gewundert, in dem Moment, als es dann kam in dem Film, habe ich mir gedacht, na gut, mittlerweile kann man ja wirklich jede exotische Zutat relativ frisch in irgendeinem Supermarkt kochen.
Ja, aus dem Glas spätestens.
Ja.
Nicht frisch.
Oder Spargelrisotto aus dem Glas.
Ja, lecker schmecken.
Spargel aus dem Glas gibt's immer. Prost.
Aber die Psycho-Vergleich, den fand ich schon interessant.
Ja. Was ist das?
Ich glaube, da haben wir was aufgedeckt. Dank Michi. Wahrscheinlich kein anderes Medium aufgedeckt.
Ja, Michi hat die
Psycho-Vergleich. Ich klopfe mir mal auf die Schulter.
Danke auch nochmal an Michi für den Lebkuchen, der jetzt hier auf dem Tisch steht, den du letztes Mal noch vergessen hattest, als wir hier Weihnachten schon gefeiert haben. Den essen wir jetzt gerade. Ja, was würde ich gerne zu Weihnachten essen oder zu Neujahr? Zu Neujahr würde ich wirklich auch ganz gerne eigentlich ein Risotto essen, was leichtet, so, aber nicht unbedingt mit Spargel. Und zu Weihnachten, ja, keine Ahnung, irgendwas, was da 5 Stunden lang im Ofen ist oder 5 Stunden lang schön vor sich hinkocht, dass das richtig schön weich und
lecker ist. Ich kann auch kein Urteil bilden, weil...
Das ist nicht so der Weihnachtsessen.
Nee, ich habe keine Zeit, über Essen nachzudenken. Irgendwie. Ich bin ständig unter Strom und...
Aber wenn wir jetzt gerade, wenn wir jetzt mal uns entspannen, mal runterkommen, den ganzen Strom einfach mal ausschalten, wenn wir jetzt mal essen.
Naja, obwohl, also ich will zum Beispiel Chili con Carne mehr machen.
Ja, lecker. Weihnachts-Chili con Carne?
Nee, ja, nicht zu Weihnachten, bald mal wieder. Weil ich habe jetzt so eine Chili-Schoten gekauft, so eine scharfen. Und da will ich mir mal einen schönen großen Topf machen. Also darauf bin ich heiß dann. Aber ich kann mich nicht so auf Termine...
Was gibt's denn bei euch zu Hause normalerweise zu essen, wenn jetzt Mutti oder Oma kocht?
Da gibt es immer Ente oder sowas.
Ja, bei uns gibt es auch immer Wild. Muss schon sein zu werden.
Aber ist Silvester, also Frohe Neujahr erstmal? Oh, das Bier riecht aber.
Ja, man riecht es sofort.
Oh, was ist denn das? Ach,
was riecht denn das, Alter?
Und das hat 7,9.
Ja,
8%. Das ist ja schon eine Art Pfeffi in süß, oder? So ein Likör.
Der auch erinnert mich an irgendwas. Der
Erdbeere, Mann. Erdbeerscheiße.
Ja, das riecht nach Erdbeere.
Hey, liebe Leute, ja. Ich habe zwar heute schlechten Podcast abgeliefert, aber ich bin kein schlechter Mensch.
Ich bin es sowieso nicht. Aber wir sind durch. Und damit verabschieden wir uns.
Ich sage Tschüssi.
Tschüss.